Ich lese den Text für die Predigt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm.
Ja, hallo, auch von mir, ich bin Benjamin, bin einer der Pastoren hier und wir starten heute mit dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, in eine neue Predigtreihe. Und zwar eine Predigtreihe, die uns durch die Fastenzeit hindurch begleiten wird. Die 40 Tage vor Ostern wollen wir dieses Jahr als Kreuzfahrtprojekt sehr bewusst durchleben. Und viele aus dem Kreuzfahrtprojekt machen auch mit bei der Fastenaktion Wir Vier. Wenn du überhaupt nicht weißt, was das ist, wird es später nochmal kurz eine Info geben. Aber viele haben vielleicht schon angefangen die letzten Tage. Wir hatten am Mittwoch hier einen Aschermittwochsgottesdienst, das erste Mal überhaupt für uns. Und das war sehr spannend und das war ein ganz schönes Erlebnis. Und ich weiß nicht, was du dir für die nächsten Tage vorgenommen hast, aber ich möchte euch dich einladen, diese Fastenzeit dieses Jahr sehr bewusst wahrzunehmen. Und vielleicht fastest du eine bestimmte Sache, vielleicht hast du dir vorgenommen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, mehr Zeit für dein Innenleben einzuräumen. Ich hoffe, dass diese Zeit für dich eine gute wird und dass die Predigten an den Sonntagen eine inspirierende Rolle dafür spielen werden. Genau, und heute starten wir mit dem Text quasi aus der Fastenzeit von Jesus. Bevor wir damit starten, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir dafür, dass wir jetzt Zeit haben, uns davon inspirieren zu lassen. Und ich bitte dich, dass du uns darin begegnest und dass du diesen Text für jeden Einzelnen erlebbar machst und dahin packst, wo es für jeden gerade wichtig ist oder wo es jeder gerade irgendwie auch braucht und wo er Begegnung mit dir auch braucht. Und du siehst jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist, und du siehst, mit welchen Voraussetzungen jeder hierher kommt, mit welchen Fragen, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Voraussetzungen einfach. Und ich möchte dich bitten, dass du dass jedem Einzelnen auch begegnest und dass du uns Ohren zum Hören gibst, Augen zum Sehen und ein Herz, dich zu lieben auch, und dass du durch den Text zu uns sprichst. Amen. Wir starten heute, wie schon gesagt, mit einem Text, der uns mit hineinnimmt in so eine Art Fastenzeit von Jesus. Ja, Jesus hatte auch 40 Tage gefastet. Und wir wollen uns anschauen, was wir hier in diesem Text über Gott verstehen können. Und ich habe so drei Etappen, in denen wir diesen Text durchgehen wollen. Und die erste ist, mit der Realität von Versuchung rechnen. Dann schauen wir uns die Strategien der Versuchung verstehen an und dann schauen wir uns an, wie wir sinnvoll mit Versuchung umgehen können. Okay, dann fangen wir mal an. Vers 1 sagt, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und schon das Wort danach zeigt irgendwie auf das davor. Was war davor? Es war die Taufe von Jesus. Das ist quasi die Initiationshandlung für den Auftrag von Jesus. Er wird getauft und dabei wird sehr bildlich, die Präsenz Gottes zeigt sich sehr bildlich. Eine Stimme kommt vom Himmel herab, der Himmel tut sich auf und diese Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sagt diese Stimme zu Jesus. Das muss wohl ein absoluter Höhepunkt im Leben von Jesus gewesen sein. Und jetzt könnte man denken, jetzt geht's los, jetzt kann die Welt gerettet werden. Jetzt kann Jesus loslegen. Aber was passiert? Jesus wird erstmal wortwörtlich in die Wüste geschickt. Und zwar geleitet von eben diesem Geist, der ihm gerade noch diesen Zuspruch gegeben hat, der gerade auf ihn gekommen ist, der gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Und noch interessanter ist der Grund, warum er in diese Wüste geschickt wird. Nämlich, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Und irgendwie denkt man, wie soll das zusammenpassen? Ja, kurz nach diesem Moment der Taufe, dieser absolute Höhepunkt der Präsenz Gottes und dieses Zusprung Gottes, könnte man nicht denken, dass diese absolute Anwesenheit Gottes nicht eine Art Schutzfunktion gegen das Böse ist? Könnte man nicht denken, dass sich das irgendwie ausschließt, dass da, wo das Gute ist, nicht das Böse sein kann, beziehungsweise da, wo Gott ist, nicht sofort sein Gegenspieler auftauchen kann? Ja. Diese Einleitung dieser Geschichte ist ernüchternd. Es zeigt, es gibt keinen absoluten Schutzraum für Versuchung. Vielleicht auch gerade in der absoluten Anwesenheit Gottes können auch Zweifel kommen an dieser Anwesenheit. Vielleicht auch gerade, wenn man dem Ruf Gottes hört, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, gerade dann kann in diesem Moment vielleicht auch eine gegenteilige Kraft an mir ziehen. Also dieser Anfang zeigt, dass wir in der Realität ins Auge blicken müssen, dass es Versuchungen geben kann, ja, und dass es eine Realität von diesem Bösen auch gibt. Ich weiß nicht, wie das aussieht im Speziellen. Wir hatten ja gerade Karneval, vielleicht denkt man dann irgendwie an eine Figur mit Kostüm in rotem Plüsch und Hörnern und einem Schwanz und einer Heugabel in der Hand. Aber ich denke, das wäre wohl zu offensichtlich, wenn das Böse so aussehen würde. Das wäre viel zu simpel. Es ist ein bisschen komplizierter. In Lukas 22, Vers 3 können wir auch lesen, dass der Satan, das Böse, von Judas Besitz ergriffen hatte. Ja, und Judas war einer der Jünger Jesus, und zwar der eine, der Jesus dann verraten hatte, der dabei geholfen hatte, dass Jesus festgenommen werden konnte. War dieser Judas aber nun dämonisch besessen? Ja, konnte er grüne Augen bekommen und seinen Kopf um 360 Grad drehen? Sicherlich nicht. Das Böse ist manchmal in seiner Erscheinungsform viel banaler, nicht so offensichtlich. Und gerade deswegen sollte man vielleicht die Augen nicht davor verschließen. Und es kommt noch was Zweites hinzu. Diese Geschichte wirkt vielleicht ein bisschen unreal. Ja, ich denke nur daran, wie würde ich mich fühlen, wenn ich 40 Tage nichts gegessen habe. Getrunken wird Jesus wohl sicherlich haben, weil das hätte er wahrscheinlich sonst nicht überstanden. Man könnte meinen, Jesus halluziniert hier vielleicht nach diesen 40 Tagen. Oder er ist irgendwie außerhalb von seinem Körper, ist alles nicht mehr ganz real. Und alles das, was er da sieht und was passiert, ist nicht mehr real. Aber egal wie das war, diesen Versuchungsmoment, dem können wir uns eigentlich nicht entziehen. Denn er kommt nicht nur einmal im Leben von Jesus vor. Es gibt noch andere Stellen, wo er versucht wurde, wo auch der Satan ihm begegnet ist, an anderen Stellen im Leben. Wir können also an dieser Geschichte sehen, dass hier auf einmal etwas auftritt, was sehr persönlich ist. Ja, etwas, was Jesus sehr direkt kennt, was einen unmittelbaren Zutritt hat zu Jesus. Was vielleicht, ja, was einfach da ist, was nicht irgendwie erst an der Tür klingelt, was nicht irgendwie erst sich vorstellen muss, sondern was auf einmal unmittelbar präsent ist. Ja, und es ist auch ziemlich intelligent, es stellt es ziemlich geschickt an. Und es ist auch ziemlich fatal, denn es versucht, diesen Jesus von Gott wegzuziehen. Und das werde ich gleich noch ausführlicher erklären. Aber lass dich mal so richtig davon durchschütteln. Was ist denn, wenn es diese Realität gibt? Was ist, wenn man vielleicht unter Beschuss sein kann? Was ist, wenn es eine Kraft gibt, die diesen Moment, diesen direkten Moment, du bist ein geliebter Sohn, geliebte Tochter Gottes, wenn es den zerstören möchte? Was, wenn vielleicht auch diese Natürlichkeit in meinem Herzen, die Natürlichkeit ist, dass mein Herz gegenüber Gott eher erkaltet, als von allein warm wird. Angenommen, du machst bei dieser Fastenaktion Wir Vier mit. Und du wirst in den nächsten Wochen hoffentlich genügend stille Zeit haben, ruhige Zeit. Ja, was ist, wenn du in diesen Momenten natürlich schöne Momente hast, aber vielleicht auch manchmal Dinge in deinen Gedanken begegnest, die nicht so schön sind? Es gibt also etwas, was uns dieser Text zeigt uns. Es gibt also etwas, was ziemlich persönlich, intelligent und auch böse gegen den Menschen gerichtet ist. Die Frage ist nun aber, wie gehen wir damit um? Um dem näher zu kommen, müssen wir uns erstmal genauer anschauen, was hier in dem Text passiert. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Die Strategien der Versuchung verstehen. Die Versuchungen, denen Jesus hier ausgesetzt ist, sind in erster Linie erstmal keine schlimmen Dinge. Jesus wird nicht aufgefordert, die 10 Gebote zu brechen. Er soll niemand umbringen, er soll nicht neidisch sein, er soll nicht lügen. Ja, er soll auch nicht Schokolade essen, ja, die zarteste Versuchung. Er wird auch nicht ins Rotlichtviertel geführt. Ja? Keine Beine, keine Brüste, sondern Brot. Das dritte B. Es ist schon auffällig, wenn man sich diese Versuchungen anschaut. Denn wohlgemerkt, nach der Fastenzeit, ja, es ist ja nach diesen 40 Tagen, hätte Jesus doch essen können. Also warum nicht Steine zu Brot verwandeln? Wäre doch vollkommen okay. Auch ist es doch nichts Schlimmes, auf Gott zu hoffen, auf seinen Schutz zu vertrauen. Ist doch auch nicht falsch. Warum hätte er denn nicht von diesem Tempel springen können, wenn er auch gerade der Sohn Gottes sein möchte? Zudem wäre es ja noch sehr öffentlichkeitswirksam gewesen. Ja, der Platz um den Tempel herum war sehr, da waren viele Leute. Das wäre wie wenn man vielleicht vom Fernsehturm am Alex gesprungen wäre. Ja? Und viele Leute hätten sofort sehen können, dass diese eine Person von den Engeln Gottes aufgefangen wird. Was gäbe es nicht einen schöneren Start für einen Dienst, den Jesus hier antritt? Sofort hätte er gleich ein paar Leute auf seiner Seite gehabt. Und das Dritte, zu regieren für Jesus, die Weltreiche zu regieren, ist auch nicht unbedingt so abwegig, oder? Er ist doch der Sohn Gottes. Er kommt doch aus einem königlichen Hause. Alle diese Dinge, mit denen Jesus hier versucht wird, tat er später sowieso. Später irgendwann. Also was soll daran falsch gewesen sein? Und die Sache ist, es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und es würde diesen Taufmoment, du bist mein geliebter Sohn, in Frage stellen. Und er würde sein Auftrag nicht verfolgen. Jesus benutzt seine Macht nicht für sich selber, sondern setzt seine Macht für andere ein. Er handelt gemäß seines Auftrages, den er von Gott hat. Hätte er in dem Moment Ja gesagt, hätte er diesen Versuchungen nachgegeben, dann wäre er von seinem Auftrag abgewichen. Und wenn ich so ein bisschen nachdenke, dann denke ich, ja, mein Herz tickt irgendwie eigentlich ein bisschen anders. Ja, würde nicht das menschliche Herz irgendwie doch dazu geneigt sein, in dem Moment sich Brot zu zaubern, wenn man Hunger hat. Besonders, wenn man noch die Möglichkeit dazu hat. Und frag dich mal, geh mal in dich. Ja? Was würdest du sofort tun, wenn du auf einmal Jesus, der Sohn Gottes, wärst? Was würdest du dir herzaubern? Ja? Was würdest du dir zulegen, wenn du auf einmal unbegrenzte Möglichkeiten hättest? Und ich glaube, mir würden da ziemlich viele Dinge einfallen. Doch Jesus geht hier einen anderen Weg, als es das menschliche Herz vielleicht vorgeben würde. Das zeigt sich in seinem Leben. Er hat selbst Hunger, wie hier, aber er gibt anderen zu essen. Ja, er verwandelt nicht Steine in Brot für sich selbst, sondern gibt sein Leib als Brot für andere, indem er nämlich stirbt. Das ist das, was wir am Abendmahl feiern. Er stirbt den Tod eines Sünders, nämlich am Kreuz, aber er kommt, um andere von den Sünden zu erlösen. Er wird für 30 Silberstücke verkauft, aber er gibt sein Leben als Lösegeld für andere. Jesus folgt in Demut und im Vertrauen auf Gott seinem Auftrag. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir. Die Aufreihung dieser drei Versuchungen gipfelt eigentlich in dieser dritten. Und hier wird etwas Grundlegendes über Jesus klar und etwas Grundlegendes über uns als Menschen. Was passiert in dieser dritten Versuchung? Jesus wird angeboten, dass er sofort König werden könnte. Ja, er bekommt die Königreiche mit ihrer Herrlichkeit gezeigt. In ihrer Herrlichkeit steht da. Kein Makel, alle Königreiche in wundervoller Schönheit. Erstmal, das ist so nicht richtig. Es verneint nämlich die Zerbrochenheit dieser Welt. Hier wird nur von der Herrlichkeit und Schönheit dieser Königreiche gesprochen. Aber es verneint die Existenz der Zerbrochenheit dieser Welt auch. Es verneint die Existenz des Bösen. Und es ist interessant, das Böse selbst verheimlicht seine eigene Existenz hier. Ja, das ist wohl die größte Versuchung zu verneinen, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Und das führt uns zum zweiten Aspekt dieser dritten Versuchung. Jesus hätte sofort König werden können, allerdings ohne ans Kreuz zu gehen. Ohne dass er Versöhnung und Erlösung geschaffen hätte. Denn das bedeutet das Kreuz. Ohne dass er durch seinen Tod einen Startschuss gegeben hätte, dass das Böse auf alle Ewigkeit ausgelöscht werden kann. Das ist das, was Jesus hier angeboten bekommen hatte. Werde doch sofort König. Aber Jesus musste sein Leben geben. Denn das Böse ist wirklich sehr ernst. Ja, auch wenn es sehr oft nicht so ernst genommen werden möchte. Diese Welt braucht nicht einfach nur einen König. Und das, finde ich, ist sehr beeindruckend, was in dieser dritten Versuchung gezeigt wird. Es reicht nicht, wenn der vielleicht perfekteste Herrscher, der beste Mensch, der bestregierendste König auf einmal die Welt regiert. Das ist nicht, was gebraucht wird, sondern es wird ein Erlöser gebraucht. Ein Erlöser. Und so ist es vielleicht auch in meinem Leben. Ich brauche nicht einfach nur die richtigen Anweisungen für mein Leben. Ich brauche nicht die richtigen Ratschläge. Ich brauche nicht die besten Überlegungen, wie ich mein Leben sinnvoll führen kann. Die besten Ideen für mein Lebenskonzept. Das reicht nicht aus. Das hilft mir vielleicht einen Schritt weiter. Aber dann würde ich was Grundlegendes, dann würde ich was verneinen, nämlich dass etwas Grundlegendes mit dieser Welt und mit meinem Menschsein nicht stimmt. Dass es da eben auch dieses Böse gibt. Und deswegen brauche ich einen Erlöser. Und weil es für Jesus so wichtig war, ist er von seinem Auftrag nicht abgewichen. Und das zeigt seine Liebe zu uns. Er hat diesen Auftrag, er ist nicht in diesem Moment einfach König geworden, was er angeboten bekommen hat, sondern er ist seinen Auftrag weitergegangen. Er hat ihn zu Ende geführt. Er ist gestorben und wieder auferstanden. Das hätte er nicht tun müssen. Er hätte sofort König werden können. Wäre doch viel angenehmer, oder? Aber er wurde zum Erlöser. Ja, und das ist, was wir brauchen. Etwas, was uns befreit. Denn jede Versuchung in unserem Leben ist in ihrer Wurzel eine Art Erlöser suchen, ohne Gott, ohne einen wirklichen Erlöser zu suchen. Lass mich nochmal anders sagen. Versuchung ist der Versuch, einen Erlöser zu finden und dabei die Erlösung von Jesus zu eliminieren. Oder man könnte es noch anders ausdrücken. Indem Jesus diese Königsherrschaft hier angeboten bekommt, wird Gott ausgeschlossen. Du kannst etwas haben, ohne zu Gott zu gehen, ohne einer Beziehung zu Gott. Und somit wird diese eine Sache auf einmal in deinem Leben wichtiger als Gott. Und dann ist die Versuchung geglückt. Denn nur Gott kann eigentlich diesen Hunger, der hinter dieser Versuchung steht, stillen. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Mit Versuchungen sinnvoll umgehen. Versuchungen sind keine weit hergeholten Begebenheiten. Denn sie knüpfen ganz einfach an psychischen und physischen Bedürfnissen an. Ja, Jesus, hier geht es um Hunger, hier geht es um Anerkennung, hier geht es um diese ganz einfachen Dinge, die eigentlich, nach denen sich jeder irgendwie sehnt. Henry Nguyen hat mal diese drei Versuchungen, die wir hier im Text finden, folgendermaßen ausgedrückt. Und er bezieht all diese drei Dinge auf diese Grundfrage: Wer bin ich? Wie definiere ich mich? Wer bin ich? Das bedeutet erstens, ich bin, was ich tue. Wie wichtig ist es für mich, was ich tue? Denk mal daran, wie wichtig ist es für dich, für mich, was man tut. Ich kann aus Stein Brot machen. Dabei fühlt man sich ja gut, wenn man etwas tun kann. Ja, dann weiß man, es liegt irgendwie in meiner Macht. Ich bin lebendig, ich lebe. Wenn ich etwas tue, worauf ich stolz bin, dann sage ich, hey, schaut mal her, das habe ich gemacht. Ich fühle mich gut, fühle mich wohl und man verweist irgendwie auf diese Leistung und diese Fähigkeiten, die man hat. Sobald man aber irgendwie feststellt, dass man es vielleicht nicht mehr so drauf hat oder dass die Leute um einen herum einen nicht mehr so schätzen, fühlt man sich vielleicht eher wieder schlecht. Ja, man fühlt sich mies. Und das zeigt, wie abhängig man davon sein kann, von dem, was man tut. Für diese zweite Versuchung würde das bedeuten, ich bin, was andere über mich sagen. Ja, ich konnte mich, das hätte Jesus sagen können, ich konnte mich vom Tempel hinabstürzen und die Engel Gottes haben mich aufgefangen. Ja, und alle sagen, wow, das muss irgendwie ein besonderer Mensch sein. Der hat eine besondere Beziehung zu Gott. Ich bin, was andere über mich sagen. Ist doch erstaunlich auch, wie sensibel man dafür ist, was Leute über mich sagen oder vielleicht auch schreiben. Ja, wenn mir zum Frühstück schon jemand sagt, hey, ist irgendwie ganz schön dumm von dir, oder wenn mir am Morgen jemand sagt irgendwie, was du da machst, das bringt ja nichts, dann verfolgt mich das irgendwie den ganzen Tag. Und es verfolgt mich nicht nur gedanklich, sondern mich verfolgt das eher als so ein beißender Schmerz auch. Was andere über mich sagen, das geht nicht einfach nur in mein Ohr, das geht direkt in mein Herz. Und das zeigt auch, wie abhängig man davon sein kann, was andere über mich sagen. Und diese dritte Versuchung würde bedeuten, ich bin, was ich habe. Ich habe die Königsherrschaft über die Weltreiche der Erde. Das hätte Jesus sagen können in dem Moment. Was habe ich? Vielleicht eine Wohnung, vielleicht sogar eine eigene Wohnung irgendwann, vielleicht eine Familie, auf die ich stolz bin, vielleicht habe ich Kinder, vielleicht habe ich gute Freunde, vielleicht habe ich Geld, vielleicht habe ich unglaublich viel Stil oder ich habe eine Menge gute Beziehungen, gute Kontakte oder ich habe viele schöne Sachen und all das gibt mir irgendwie ein Gefühl des Wohlbefindens, ein Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit, davon, dass ich Möglichkeiten habe. Aber was ist, wenn ich diese Dinge verliere? Ja, und das muss nicht nur der Job sein, den man verliert, der einem vielleicht finanziell vieles ermöglicht. Es kann auch sein, dass vielleicht ein guter Freund aus Berlin wegzieht. Und den hat man dann nicht mehr so unmittelbar. Was macht das dann mit deinem Verständnis von dem, was du bist? All diese drei Punkte bauen irgendwie einen gewaltigen Druck auf. Ja, denn ich fühle mich irgendwie immer genötigt, dazu beweisen zu müssen, dass ich jemand bin. Indem ich daran arbeite, was ich kann, was Leute über mich denken und was ich habe. Geh mal kurz in dich. Wie viel Druck verspürst du, diesen Dingen in deinem Leben gerecht zu werden? Nicht nur gerecht zu werden, sondern die auch immer wieder weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Für mich war irgendwann mal der Wunsch groß, ein eigenes Auto zu haben. Als ich dann ein Auto hatte, habe ich mir ein Auto gewünscht, was nicht so oft kaputt geht. Als ich dann ein Auto hatte, was nicht so oft kaputt geht, habe ich gedacht, ich hätte vielleicht lieber ein Auto, was größer ist oder was vielleicht weniger verbraucht. Ja, und so geht es irgendwie immer weiter. Man fühlt sich immer daran getrieben, sich weiterzuentwickeln. Das, was ich habe oder was ich hatte, reicht morgen nicht mehr aus, sondern ich brauche wieder mehr. Oder vielleicht hast du den Wunsch, irgendwann mal eine größere Wohnung zu haben. Oder vielleicht irgendwann keine Miete mehr zu zahlen. Also eine Wohnung zu haben, die dir gehört. Oder vielleicht ein Haus. Oder irgendwann im Job besser zu verdienen. Oder im Job weniger zu arbeiten und mehr Zeit für die Freizeit zu haben. Und das sind ja nur irgendwie materielle Dinge. Aber was ist in anderen Bereichen? Wie sehr bist du getrieben von diesen drei Bereichen? Von diesem Ich bin, was ich tue, ich bin, was andere über mich denken, ich bin, was ich habe. Und das ist genau das Zerstörerische durch diese Versuchung. Ich fühle mich genötigt, dass ich beweisen muss, dass ich jemand bin. Und die einzig sinnvolle Antwort darauf kann sein, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist nämlich genau das, was hier in diesen Versuchungen versucht wird, wegzunehmen. Wenn ich alles wegnehmen würde und beruhigt sagen könnte, ich bin geliebtes Kind Gottes, was wäre dann? Genau dieses Erlebnis, das Jesus vor diesen Versuchungen hatte, dass er gesagt bekommt, du bist mein geliebter Sohn, wird in diesen Versuchungen hier in Frage gestellt. Und es ist sehr interessant, Jesus hat diese 40 Tage seiner Fastenzeit scheinbar ziemlich sinnvoll genutzt. Denn er hat diese Aussage, die er da in der Taufe bekommen hatte, in sein Leben hineingearbeitet. Ja, er hat es irgendwie hineingebetet, meditiert, er hat es durchdacht. Was bedeutet das für mich? Er hat es auch in seinen Körper prägen lassen, dass er auf viele Dinge verzichtet hatte. Er hatte gefastet und konnte sich trotzdem an diesen Du bist mein geliebter Sohn daran erfreuen. Ja, er hatte sicherlich da auch eine gewisse körperliche Erfahrung. Es war nicht nur einfach ein Gedanke oder eine Karteikarte, die man mal herausgreift, wenn man eine Antwort braucht, eine christliche Antwort. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie Jesus seine Fastenzeit hier füllt. Ja, es ist nicht nur, dass er seinem Körper was Gutes tut, sondern er tut seinem Inneren auch etwas Gutes. Ja? Er hält nicht nur seinem Körper giftige Stoffe vor, er verzichtet nicht nur auf irgendwelche bestimmten Dinge oder schädliche Giftstoffe oder Alkohol oder Rauchen, sondern er hat diese Zeit auch mit Gott verbracht. Und was wir hier sehen können am Ende, ist, dass er diese Aussage, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dass er an der nicht mehr so einfach gezweifelt hat. Und für mich ist das die Frage, wo hörst du diese Stimme in deinem Leben? Wo hörst du diese Stimme, du bist geliebtes Kind Gottes? Und wo folgst du dieser Stimme? Als auf einmal das Böse Jesus hier entgegentritt und ihn herausfordert, dann verdrängt Jesus es nicht. Ja? Er tut nicht so, als hätte er es nicht gehört. Er sagt nicht nein, nein, nein und hält sich die Ohren zu. Und er denkt nicht, oh, wie kann auf einmal diese Stimme kommen? Ich bin da frisch getauft. Sondern Jesus fängt hier an zu argumentieren. Er setzt sich mit diesen Stimmen, die er da hört, mit diesen Versuchungen auseinander. Er argumentiert. Er tritt in einen Dialog. Und er zitiert Sätze aus der Bibel. Und er nimmt nicht einfach nur die Bibel und wirft sie dem Teufel um die Ohren, so ein schönes, dickes Buch, damit kann man jemanden erschlagen, sondern es zeigt, dass er diese Dinge, die er hier zitiert, dass er die verinnerlicht hat. Dass er die nicht nur auswendig aufsagen kann, sondern dass er damit, dass die eine bestimmte Bedeutung haben für sein Leben. Wenn du bei unserer Fastenaktion Wir Vier mitmachst, dann wirst du in den nächsten Wochen sicherlich viel Zeit, Ruhe und Stille haben. Und vielleicht wirst du auch Stimmen begegnen aus deinem Inneren oder dich mit Stimmen auseinandersetzen müssen, von denen du nicht gedacht hättest, dass die irgendwie da wären. Und das ist sehr interessant. Was machst du dann? Und ich finde, als eine kleine Ermutigung, das zu tun, was Jesus hier getan hat. Ja, sage deinem Inneren, deinen Motiven, deinen Antrieben, deinen Seelenmitbewohnern, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und rede mit diesen auch in den Dialog. Und versuche darum zu ringen und das zu entwickeln. Was bedeutet das? Ich wünsche mir, dass diese Wir-Vier-Aktion, die wir gerade machen, für uns als Kreuzberg-Projekt oder für alle, die mitmachen, wirklich eine tiefe und verändernde Erfahrung auch wird. Ja, wo es eine Vielzahl von Momenten gibt, wo du dieser Stimme, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, folgen kannst. Oder wo du sie hörst, wo es verschiedene Orte in deinem Alltag gibt, wo du diese Stimme hörst, wo es etwas natürlicher wird, sich mit dieser Stimme auseinanderzusetzen. Und auch wenn du vielleicht nicht bei dieser Fastenaktion mitmachst, wünsche ich dir, dass dieser Bibeltext von heute ja, dir Mut macht, dich mit deinem Inneren auseinanderzusetzen. Und diesen Stimmen zu begegnen. Und auch Dingen, die sich vielleicht nicht gut anfühlen oder die vielleicht erstmal nicht schlimm aussehen, dich mit denen auseinanderzusetzen. Okay, lass mich nochmal zusammenfassen. Was habe ich heute versucht zu sagen? Also, es ist wichtig, dass du mit einer Realität von dem Bösen rechnest. Ja? Dass du verstehst, dass es so etwas geben kann. Und dass du verstehst, dass Versuchungen weitaus mehr sind als nur Gier oder Neid. Sondern, dass es das Versuchungen, das Suchen ist nach einem Erlöser, fernab vom eigentlichen Erlöser Jesus. Und, dass es eine Auseinandersetzung mit diesen Versuchungen braucht. Dass es einen Dialog braucht, dass kein Unterdrücken nicht weiterhilft. Und dass es eine Auseinandersetzung mit deinem Innenleben irgendwie geben muss. Und dass es irgendwie einen Kanal braucht zu deinem Innenleben, wo man so immer Stück für Stück da hineintropft, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wo es also eine konkrete Verankerung findet, diese Zusage. In deinem Leben, in deinem Sein, in deinem Körper, in deinem Inneren. Amen.